Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Feuerwehr, Rettungsdienst, Krisenmanagement und Katastrophenschutz.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Brennpunkt Gefahrenabwehr. Mein Name ist Benedikt Groß und gemeinsam mit Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, und mit Wolfgang Schäuble, dem Leiter der Branddirektion München, wollen wir mit diesem Podcast eine Lücke schließen. Wir sprechen über das große Ganze hinter Feuerwehr, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr. Was stehen da für Organisationen und Systeme dahinter und welchen großen Herausforderungen müssen wir begegnen? Unser Ziel ist es, Komplexes verständlich zu machen. Wir wollen Diskussionen anstoßen und wir wollen fundierte Einblicke geben für Fachleute wie auch für Interessierte. Gefahrenabwehr, das ist ein Thema, das uns alle angeht, denn wir sind alle Privatpersonen, die sich sicher fühlen wollen, aber vielleicht sind wir auch selbst einmal Betroffene, die Hilfe brauchen. Zudem sind viele von uns auch ehrenamtlich oder hauptberuflich aktiv als Einsatzkräfte in Feuerwehren, Rettungsdiensten und in Katastrophenschutzeinheiten. Diese Folge beginnt mit einem thematischen Einstieg von Claudius Blank und dann gefolgt von einer Analyse der Hintergründe und einer Diskussion mit Wolfgang Schäuble. Schön, dass Sie dabei sind. Und los geht es auch schon mit Folge 1, Feuerwehr und Bürgerpflicht. Warum kommt eigentlich jemand, wenn es brennt? Claudius, du bist seit 30 Jahren bei der Feuerwehr, zunächst in Niederbayern in einer Gemeindefeuerwehr, dann in München in einer Großstadt. Der Übergang folgt deiner beruflichen Vita. Du bist nämlich nach München zum Studieren gekommen. Du hast dann Elektro- und Informationstechnik an der TU studiert. Und die letzten 20 Jahre warst du bei der Münchner Verkehrsgesellschaft und zuletzt auch Leiter des Bereichs Digitalisierung und stellvertretender Betriebsleiter für Bus, Straßenbahn und U-Bahn. Um das mal in den Kontext zu stellen, in München werden jeden Tag 1,7 Millionen Menschen mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln befördert. Ja, heute arbeitest du beim Flughafen München und bist dort Leiter Brandschutz, damit unter anderem der Chef der Flughafenfeuerwehr und bist gleichzeitig als Stadtbrandrat Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in München. Und dort haben wir uns auch kennengelernt und die Art, wie du Themen gleichzeitig mit dem Fachwissen eines Feuerwehrkommandanten als Münchner Bürger im Herzen und aber auch mit einer guten Prise Humor erörtern kannst, das hat mich schon sofort fasziniert und deswegen freue ich mich riesig, dass wir den Podcast jetzt gemeinsam machen können. Hi Claudius.
Hallo Benedikt, freut mich auch sehr.
Ja, und dann wollen wir auch gleich mit dir starten. Die Freiwillige Feuerwehr München ist eine der größten freiwilligen Feuerwehren in Deutschland mit 1300 Mitgliedern. Aber was heißt eigentlich freiwillig? Wenn mein Haus brennt, dann will ich doch, dass ganz sicher jemand kommt und nicht nur vielleicht.
Ja, du hast schon gesagt, Benedikt, ich bin seit über 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und das, was mir am allerwenigsten gefällt an dem Begriff Freiwillige Feuerwehr, ist genau das Wort freiwillig, weil es suggeriert ja, dass ich kommen kann oder nicht kommen muss. Das tatsächlich, dieses Wort freiwillig beschreibt einfach den Unterschied zu einer beruflichen Feuerwehr, zur Berufsfeuerwehr, dass ich mich freiwillig engagieren kann. Bedeutet aber keineswegs, dass ich in dieser Freiwilligkeit dann, wenn ich mal meinen Dienst angetreten habe, dass ich tatsächlich frei wählen kann. Das heißt, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau ist dann auch verpflichtet, zum Dienst zu kommen. Dienst kann der ganz normale Übungsdienst sein, können Ausbildungsveranstaltungen sein, aber eben auch der Einsatzdienst. Das bedeutet, dass wenn der Piepser geht oder im dörflichen Kontext vielleicht auch noch die Sirene, dass dann jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau, die sich einmal für die Mitgliedschaft in der Feuerwehr interessiert hat und eingeschrieben hat und aufgenommen wurde vom jeweiligen Kommandanten, dass die dann auch kommen muss zum Einsatz. Außer es gibt Pflichten, die vielleicht dagegen stehen. So eine Pflicht könnte zum Beispiel das Thema Kindererziehung sein. Ich kann natürlich als alleinerziehender Vater nicht jetzt meine dreijährige Tochter alleine zu Hause lassen. Oder auch Beispiel, ich bin Anästhesist im Krankenhaus, Patient liegt auf dem OP-Tisch, dann kann ich natürlich nicht weg. Aber auch für diese Fälle hat die Freiwillige Feuerwehr vorgesorgt, weil sie natürlich deutlich mehr Mitglieder aufnimmt und ausbildet, was die sie tatsächlich im Einsatzdienst benötigt. Also man rechnet da immer mit einer dreifachen Besetzung. Das heißt, man geht davon aus, dass im Alarmfall dann ein Drittel der Mitglieder dann tatsächlich auch zum Einsatz erscheinen als Planungsgröße. Das entspricht auch so dem Erfahrungswert. Und die anderen zwei Drittel, die sind halt entweder gebunden in anderen Pflichten oder am Ende dann auch im Urlaub oder vielleicht auch krank. Ja, das kann dann schon sein. Das heißt, man rechnet dann mit dem ein Drittel, die Feuerwehrfahrzeuge fahren raus und so hat der Bürger immer die Sicherheit, dass am Ende dann auch die freiwillige Feuerwehr pflichtgemäß am Einsatzort erscheint.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung viel mit Freunden gesprochen. Und ein Thema, das alle interessiert, ist die Frage, was passiert denn, wenn es keine Freiwilligen mehr gibt, die die Feuerwehr stellen?
Also da gibt es die Möglichkeit, verantwortlich für den Brandschutz ist ja die jeweilige Gemeinde. Und die Gemeinde ist dann verpflichtet, eine sogenannte Pflichtfeuerwehr aufzustellen. Das ist das krasse, der krasse Gegensatz zur Freiwilligen Feuerwehr, dass dann geeignete Personen in der Gemeinde diesen Dienst dann übernehmen müssten, um eben auch tatsächlich diesen abwehrenden Brandschutz sicherstellen zu können. Interessanterweise kommt es Gott sei Dank sehr, sehr selten vor, diese Pflichtfeuerwehr, aber kann mal Ultima Ratio sein, bevor niemand kommt, kommt halt die Pflichtfeuerwehr. Das kann man sich aber vorstellen von der Motivation, wenn man dann das Schreiben bekommt und sagt, so, Sie sind jetzt hiermit verpflichtet, Dienst in der Pflichtfeuerwehr zu tun, dass das Engagement natürlich deutlich anders ausgeprägt ist, wie wenn ich es tatsächlich freiwillig mache. Zumindest der Eintritt freiwillig ist, der Stadt.
Was passiert denn, wenn eine Stadt größer wird? Die Stadt wird größer, es gibt mehr Menschen, die darin wohnen, mehr Unfälle, die passieren und die Einsatzfrequenz steigt. Dann sagt doch irgendwann der Handwerker, ich kann nicht 5-mal am Tag den Hobel fallen lassen und zum Feuerwehrhaus laufen.
Ja, so geschehen natürlich auch in der Geschichte der Feuerwehr München, dass am Anfang die Euphorie der Freiwilligen Feuerwehr groß war. Ja, wir gründen eine freiwillige Feuerwehr. Beziehungsweise wir gründen eine Feuerwehr, weil die Unterscheidung zur Berufsfeuerwehr ja gar nicht notwendig war, weil es noch keine gab. Es hat aber nur 10 Jahre gedauert, bis der Ruf nach einer Berufsfeuerwehr, einer ständig besetzten Wache aus den Kreisen der Freiwilligen Feuerwehr da war. Warum? Weil die Einsatzzahlen, wie du schon gesagt hast, genau so gestiegen sind, wie die Stadt gewachsen ist. Und natürlich auch das Gefahrenpotenzial mit Bebauung, mit Umstellung, Verkehrswesen, Industrialisierung etc. Immer mehr Anstieg. Und am Ende dann die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen ein Stück weit auch überfordert waren und haben gesagt, also das können wir nebenbei nicht mehr machen zu unserem Beruf und auch zu unserem sozialen Umfeld. Also man sieht die Familie dann am Ende auch gar nicht mehr. Und am Ende ist es dann ja auch in die Gesetzgebung eingeflossen, dass ab 100.000 Einwohner dann auch eine Berufsfeuerwehr aufzustellen ist in einer gewissen Größe und damit auch in dem Fall das Ehrenamt auch wiederum eine Entlastung erfährt.
Ja, danke Claudius. Und das ist eigentlich eine super Überleitung auch zu Wolfgang Schäuble, der zu meiner Linken sitzt. Wir sitzen hier in seinem Büro in der Hauptfeuerwache München. Und Wolfgang, du bist auch seit 30 Jahren bei der Feuerwehr. Du hast aber einen ganz anderen Weg genommen als Claudius. Du bist nach deinem Bauingenieurstudium in Kaiserslautern als Brandreferent da hierher gekommen und hast dann über mehrere Stationen gedient, bis du 2005 zum Leiter der Branddirektion aufgestiegen bist. Und seitdem bist du also Chef der Berufsfeuerwehr München. Das ist eine der größten Berufsfeuerwehren in Deutschland und heute mit 2200 Beschäftigten ungefähr. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, als du Leiter der Berufsfeuerwehr geworden bist, da habe ich nach dem Zivildienst im Rettungsdienst gearbeitet in München und ich habe dich über die Jahre immer wieder bei großen Einsätzen erlebt und erinnere mich noch, wenn sich der Florian München 1 auf den Funk gemeldet hat, dann war die Lage groß und die Lage kritisch und insofern freue ich mich auch, dass ich jetzt heute mit dir hier sitzen darf.
Ja, gerne. Servus.
Damals war die Zeit anders. Ich habe nochmal zurückgedacht. Das ist 2 Jahrzehnte her, als du die Leitung übernommen hast. Das war ungefähr die Zeit, als der Regierungswechsel von Schröder auf Merkel stattgefunden hat. 2 Jahre später, im Jahr 2007, hat Apple das iPhone präsentiert, das erste iPhone. Und 2008 ist Barack Obama Präsident der USA geworden. Für viele, die uns zuhören, ist das wahrscheinlich verdammt lang her oder in einer Zeit, die man nur aus der Schule noch kennt. München war damals auch anders. München hatte 1,2 Millionen Einwohner. Heute hat es 1,6 Millionen Einwohner. Jetzt frage ich mich natürlich, wie hat sich die Feuerwehr in der Zeit verändert, die du hier überblickst? Was waren denn so die Faktoren und Ereignisse, die diesen Weg bestimmt haben?
Ja, also es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her und spannenderweise habe ich nur Teile des Weges vom Claudius, die sich unterscheiden, weil logischerweise war auch ich freiwilliger Feuerwehrangehöriger, bis ich dann tatsächlich zur Berufsfeuerwehr gegangen bin. So. Und was war anders? Also sage ich mal, die Die Ausrichtung auf die städtische Veränderung war natürlich lang nicht so dynamisch, wie die jetzt die letzten 20 Jahre passieren musste. 400.000 Einwohner nur alleine mehr bedeutet ja, dass quasi Augsburg als drittgrößte Stadt oder mehr als Augsburg als drittgrößte bayerische Stadt, die haben so um die 350.000 Einwohner, hier eingezogen ist innerhalb von knapp 20 Jahren. Und damit Infrastruktur, Durchkommen, verkehrliche Geschichten, Einsatzanzahl, Einsatzzahlen, Einsatzverschiebungen. Die Stadt ist, sagen wir mal, sehr beliebt geworden, merkt man ja am Zuzug. Bedeutet auch, Gebäudestrukturen haben sich verändert. Welcher Art. Es ist alles sehr viel moderner geworden. Altes ist abgerissen worden, saniert worden. Also der technische Standard der Gebäude ist hoch. Also das heißt, wir hatten früher eher mal größere Einsätze. Heute haben wir eine Vielzahl an kleinen Einsätzen, weil einfach die Gebäudestruktur adäquat den modernen Zeiten entspricht. Und auch die Anzahl der Einsätze hat sich erheblich gesteigert. Wir haben heutzutage zusammen mit dem Anteil im Rettungsdienst 100.000 Alarme, die wir fahren, weil auch das ist ein Fakt. Die Einsatzzahl und klebt ausschließlich an der Bevölkerungsdichte. Wir haben in München allerdings das kleinste Gebiet aller deutschen Großstädte und damit die größte Bevölkerungsdichte. Und also das sind so Rahmenparameter, die sich schon drastisch verändert haben. Also Bauwerke, auch Bauwerkstrukturen, moderne Bauten, große Bauten, in Grenzen sprengende Baustile, Bauwerke und gleichzeitig natürlich auch nach wie vor Gelddruck. Also trotzdem München immer eigentlich gut ging, war es nie so, dass man gesagt hat, oh, Geld spielt keine Rolle, auch für die Feuerwehr. Also auch da wird man wieder versuchen müssen, sich anzupassen und die Eventisierung der Stadt. Also Olympiade 72, Weltmeisterschaft 74, dann kam lang nichts mehr an so weltumspannenden Ereignissen, aber sage ich mal, in den letzten 20 Jahren war viel los. WM 2006 als Eröffnungsspielort, dann die Europameisterschaften, Champions League Endspiele und natürlich auch wahnsinnig viele Großkonzerte, die gelaufen sind, Stadtfeste, die völlig andere Dimensionen haben, Wiesen ohne Frage. Also daran sieht man schon sehr stark, dass sich da viel bewegt hat. Und wenn man so 20 Jahre verfolgt, sind das ja immer nur kleine Schrittchen, die sich ergeben. Nur wenn man zurückblendet und sagt, oh ja, das war damals noch Merkel, dann wird es deutlich, wie lange das schon her ist.
Jetzt habe ich zu meiner Rechten den Chef der Freiwilligenfeuerwehr, zu meiner Linken den Chef der Berufsfeuerwehr. Und jetzt frage ich mich, warum hat München eigentlich eine Freiwillige- und Berufsfeuerwehr? Könnte man nicht einfach sagen, entweder oder?
Sagen könnte man schon, ob sinnvoll wäre, wäre die andere Problematik. Also wir halten es natürlich nicht für sinnvoll, sonst hätten wir sie nicht. Also ich glaube einfach, dass das ist ja das, was der Claudius vorher schon mal ausgeführt hat. So eine Berufsfeuerwehr muss da sein, um einfach diese Vielzahl an Alarme abzufieseln, abzuarbeiten. Und da muss man ja ganz fairerweise sagen, da ist ja auch vieles reine Bagatelle, die jetzt auch niemand besonders anhebt, dass er dreimal am Tag wegläuft von seiner Arbeit oder dem Chef vermittelbar ist, dass er dreimal am Tag weglaufen kann wegen einer Brandmeldeanlage. Also insofern geht es um das Abfedern von Grundlast, gegebenenfalls eben auch das Abfedern von sehr viel Spezialistentum, die es einen hohen Ausbildungsaufwand und eine hohe Sicherheit erfordert im Handling. Aber wenn es dann größer wird, Weihnachten letzten Jahres das Altenheim Vincentinum, das gebrannt hat, um dann die entsprechende Durchhaltefähigkeit zu generieren, dann ist die Freiwillige Feuerwehr natürlich mehr als Gold wert, weil dadurch schafft man es, eben dann sich an große Schadenslagen über längere Zeiten anpassen zu können, weil man einfach Mannschaft, Gerät, Taktiker nachführen kann und ergänzen kann, unterfüttern kann, weil ansonsten wäre das schwierig. Also sag mal, wenn man nur mit Berufsfeuerwehr arbeitet, hört es dann halt meinetwegen nach 70 Leuten auf. Und egal wie groß das Schadensereignis ist. Und so kann man halt immer ein bisschen nachlegen.
Wie muss ich mir das denn bei so einem Großeinsatz vorstellen? Da kommt in der Leitstelle ein Anruf rein und sagt, das Altenheim brennt. Dann wächst die Lage langsam auf. Wie schafft ihr das, dass diese beiden großen Organisationen ineinandergreifen und sich gegenseitig unterstützen?
Ja, an und für sich ist es wie vieles gut gewachsen, hat etablierte Strukturen aufgrund der, sagen wir mal, zu kräftigen Berufsfeuerwehr, die halt in einer gewissen Zeit vor Ort ist, fängt man im Regelfall an. Wenn es groß ist, wird die Freiwillige Feuerwehr ja immer, selbst bei kleineren Sachen, automatisiert mit alarmiert und der Nächste klingt sich ein. Die Einsatzleitstruktur wird gleichzeitig mit alarmiert, sodass man dann über den ganz normalen Aufbau und Abschnittszuweisungen eben die Arbeiten verteilt. Und so arbeiten dann auch in einem Einsatzabschnitt Freiwillige Feuerwehrangehörige und Berufsfeuerwehrangehörige zusammen, oftmals zum Teil in gemischten Trupps. Dann kennen wir relativ wenig Unterschiede, es sei denn, es werden Spezialkräfte erforderlich. Aber ansonsten ist dann die Mechanik nichts anderes wie ein ergänzender Feuerwehrangehöriger, eine ergänzende Feuerwehrangehörige, egal aus welchem Bereich der oder die kommt.
Claudius, wer kommt denn da in München? Ich habe vorhin als Beispiel plakativ gesagt, der Handwerker, der sein Hobel fallen lassen muss, aber ich bin mir sicher, dass das zu kurz gegriffen und zu einfach beschrieben war, um das Profil des Freiwilligen Feuerwehrmanns in so einer Großstadt zu umreißen.
Also wenn man die Statistik in München so anschaut, dann drittelt sich auch da etwa die Herkunft der Mitglieder. Das eine Drittel ist Eigengewächs aus der Jugend. Das zweite Drittel sind sogenannte spätberufene Münchner Bürgerinnen und Bürger, die einfach irgendwann mal die Feuerwehr entdecken und dann in erwachsenen Jahren zur Feuerwehr gehen. Und das andere Drittel, oder das letzte Drittel, das sind tatsächlich die Studenten, die Zuzüge, die nur ein paar Jahre in München verweilen, auch Auszubildende, die dann vielleicht nur 3, 4, 5 Jahre in München sind, vielleicht das Hobby schon von ihrer Heimat mitbringen und bei uns dann einsteigen, für ein paar Jahre mit dabei sind und dann auch wieder München verlassen. Das heißt, wir haben tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen bayerischen ehrenamtlichen Feuerwehren in der Regel keine Nachwuchsprobleme, zumindest in den meisten Stadtteilen. Es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel haben wir immer guten Zuspruch. Aber den Nachteil durch die hohe Fluktuation, dass wir auch einen sehr starken Ausbildungsaufwand haben, Ausstattungsaufwand. Die mittlere Haltedauer ist tatsächlich im Schnitt 8 Jahre. Das heißt, 8 Jahre bleibt ein Mitglied im Schnitt bei der Freiwilligen Feuerwehr München, bis es dann wegzieht. In der Regel dann eben woanders in andere Städte oder raus aus München.
Wolfgang, wie ist denn das bei euch? Wie viele Berufsfeuerwehrleute haben denn einen Werdegang wie du, dass sie aus der Freiwilligen Feuerwehr irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht haben oder die Berufung zum Beruf gemacht haben?
Es haben schon einige den Werdegang, dass sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr waren oder sind. Unser Einzugsbereich ist fast 100 Kilometer um die Landeshauptstadt drumherum, was eine ganz spannende Geschichte ist, dass einmal die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr München sich jetzt eher weniger bewerben zur Berufsfeuerwehr München. Es sind also tatsächlich so klassische freiwillige Feuerwehrangehörige, Männer und Frauen, die halt ihren Beruf, ihr Leben hier haben und sich halt als Hobby engagieren, während die Berufsfeuerwehrler tatsächlich ihr Hobby eher vor den Toren Münchens leben und sich dann irgendwann mal für eine Berufsfeuerwehr entschlossen haben und ihren Beruf tatsächlich hier in München dann verrichten, während sie dann draußen in ihren Dörfern und Gemeinden tatsächlich wieder ehrenamtlich Feuerwehr machen als freiwillige Feuerwehrleute. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch einen großen Teil der per Zufall über Werbung zur Berufsfeuerwehr gekommen ist und gesagt hat, das fanden wir ganz cool und da sind wir jetzt dann halt und hängen geblieben, aber auch zum Beispiel nicht bei einer Freiwilligen Feuerwehr sind.
Als ich dich vorhin gefragt habe, wie sich die Stadt verändert hat, hast du sehr stark auf die bauliche Veränderung und die Eventisierung abgehoben. Jetzt würde mich interessieren, die Gesellschaft hat sich ja auch verändert oder verändert sich. Wir werden älter, die Population in München verändert sich auch von ihrem Profil. Wie wirkt das denn auf die Mitarbeiter einer Berufsfeuerwehr in so einer Stadt?
Die Eventisierung ist schon auch das Thema. Also die Stadt selber wird ja gar nicht älter. Das ist ja das, was Claudius auch gerade darstellt. Und deshalb auch das Thema Eventisierung. Das kann ich nur dann machen, wenn viele junge Leute viele Events besuchen und wollen. Und die Stadt selber hat in dieser Form kein Alterspyramidenproblem, sondern der Zuzug an jungen Menschen, was immer dann jung ist, ne? aber auf jeden Fall deutlich unterhalb um die 40, der ist im Verhältnis zu allen anderen relativ groß. Und der Auszug derer, die um die 30 sind, hält sich in Grenzen, weil sie, sagen wir mal, mit den Familien eher, sagen wir mal, ländlichere Umgebungsbedingungen haben wollen. Also und deshalb ist es schon eben auch so eine signifikante Größe, dass die Stadt, auch wenn man hier jetzt durch die Gegend geht, durchaus eine eher sich jung fühlende Stadt ist. Und klar hat man wie überall auch in verschiedenen Wohngebieten, die halt nach dem Krieg entstanden sind und wo auch Menschen lange leben, auch noch eine deutliche Altersstruktur. Aber in dieser, neudeutsch sagt man ja, Gentrifizierung, also in dem Wegbrechen der von alten Wohnungen, die edelsaniert werden, aufbrechen, ist genau diesem Zuzug an gut ausgebildeten Kräften wieder Raum gegeben, sodass das tatsächlich spannenderweise so auffällig gar nicht ist.
Claudius, teilst du die Wahrnehmung, ist Demografie oder demografischer Wandel für die Freiwillige Feuerwehr auch noch weit weg oder kommt das schon am Horizont hoch für euch?
Also ich habe es jetzt in der Diskussion zur Novellierung vom Bayerischen Feuerwehrgesetz gemerkt. Da hat man Land auf, Land ab eine sehr, sehr starke Diskussion geführt. Wann ist das Höchstalter eines aktiven Mitgliedes erreicht? Das ist aktuell 65. War vor einigen Jahren 60 und jetzt war die Diskussion, ja, 67, also gleicht man es irgendwie an die Regelsalters- oder Renteneintrittsaltersgrenze an oder geht man weiter. Gab es auch schon Vorschläge, dass man über einen Besuch beim Arzt dann nochmal einen Check macht, ob man noch diensttauglich ist. Am Ende habe ich mir die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr München so angeschaut und habe festgestellt, die letzten 5 Jahre sind genau 5 Mitglieder der 1300 haben diese Altersgrenze von 65 erreicht. Das spiegelt das wieder, was wir gerade diskutiert haben, dass das kein Problem ist. Also habe ich von 8 Jahren Haltedauer gesprochen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Fluktuation. Der Motor dreht sehr schnell. Und wir freuen uns über jedes Mitglied, das dann tatsächlich wir mit 65 in den wohlverdienten Ruhestand schicken dürfen. Aber es ist tatsächlich eine Seltenheit, dass ein Mitglied in München beginnt und dann in München auch mit 65 bei der Freiwilligen Feuerwehr endet.
Wenn ich mir die Feuerwehrlandschaft in Deutschland anschaue, dann haben wir hier in München eine sehr spezielle Situation. Eine hochprofessionelle Berufsfeuerwehr, eine große freiwillige Feuerwehr, beides auf einem Platz. Doch in der Breite sieht es doch so aus, dass wir über 20.000 freiwillige Feuerwehren in Deutschland haben und in etwas über 100 Städten Berufsfeuerwehrstrukturen. Jetzt denke ich an, Wolfgang, dass du vorhin sagtest, dass sich die bauliche Struktur der Stadt München verändert hat, was sicherlich auch für andere Gemeinden gilt. Und überlege mir, ob diese Professionalisierung des Feuerwehrwesens, die höhere Frequenz, die höhere Ausbildung, die ich brauche, um Bränden zu begegnen, gar nicht erwähnt hattest du, glaube ich, Elektroautos, die brennen. Das könnt ihr in München in der Berufsfeuerwehr wahrscheinlich sehr gut handhaben. Doch wie gehe ich jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr damit um, die einfach wenige 100 Kilometer auf dem Land ist und nicht sich dieser professionellen Strukturen bedienen kann? Entsteht dadurch nicht eine Schere der Qualifikationsanforderungen, die ich in einigen Städten bedienen kann durch Berufskräfte und an anderen Städten im Ehrenamt abbilden muss, und die Leute dafür aber weder habe noch ausbilden kann?
Nein, wir sorgen eigentlich schon dafür, oder unser Wunsch ist es, die Berufsfeuerwehren haben sich ja zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft der Leiter und Leiterinnen der Berufsfeuerwehren, heißt das. Und hier wird immer sehr, sehr stark reflektiert auf diese Entwicklungen und der Versuch bereitzustellen, was unsere Erfahrungen sind, um damit, sag ich mal, Rüstzeug auch zu geben für Feuerwehren, die nicht so häufig mit solchen Fällen zu tun haben. Und da muss man halt dann immer ein bisschen abwägen, weil wir sind da jetzt eher bei denen, also die Berufsfeuerwehren, die sagen, naja, jetzt nur nicht, so schlimm ist es jetzt auch nicht, während andere halt Einzelfälle sehr intensiv erleben. Und aber, sage ich mal, jetzt gerade bei den Elektroautos oder auch bei der Solarenergie, wo das Thema war, ja, wie gefährlich ist Solar, sind Solarenergieanlagen für die Feuerwehr, wenn die auf dem Dach eines Hauses sind und der Dachstuhl brennt, gelingt es dann schon im Verlaufe der 5, 6 Jahre der Einführung einer Technologie, wenn man es jetzt mal so will, dann doch für einen Ausgleich zu sorgen, dessen, auf was muss Acht gegeben werden und auf was kann man problemlos jetzt verzichten bei der Achtsamkeit. So wird versucht, einmal den Erfahrungsschatz auch weiterzugeben. Und damit einher geht natürlich auch der große Verband der deutschen Feuerwehren, also der Deutsche Feuerverband, mit der ja, sagen wir mal, der Vertreterin aller Feuerwehrangehörigen ist. Vorzugsweise natürlich der Ehrenamtlichen, wo man gemeinsame Fachausschüsse für verschiedene Fragen bildet. Und dort wird versucht, dann Handreichungen zu geben, sodass, egal wie groß die Feuerwehr ist, sich darüber informieren kann und Handreichungen hat.
Ja, und Claudius, wie bildet man das jetzt ab im Ehrenamt? Dann kommt ein neues Thema. Wir müssen Elektroausschuss löschen, wir haben neues Equipment. Wie kriegt man das in die wenige Zeit von Freiwilligen rein?
Das Thema Lernen hat sich ja über die letzten Jahre verändert. Während früher eher so der Präsenzunterricht mit praktischen Anteilen überwogen hat, hat man spätestens seit der Pandemie gelernt, wie man auch mit anderen Lernmethoden Wissen vermitteln kann, also so Selbststudien oder Selbstlerneinheiten. Aber grundsätzlich, bevor man in das Thema, wie man Wissen vermittelt, einsteigt, muss man sich erst einmal Gedanken machen, wie viel eigentlich ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau wissen muss. Und da habe ich schon persönlich immer einen kritischen Blick drauf. Diese Spirale, die dreht sich immer weiter. Das heißt, man hat immer so eine Hysteriekurve, jetzt kommt Elektromobilität, jetzt muss ich so ein halbes Chemiestudium noch absolvieren, damit ich weiß, wie die Materialien dann im Extremfall miteinander reagieren. Am Ende ist es ja der Pragmatismus und die Einfachkeit, die und auch die Schnelligkeit, die ja Feuerwehr auszeichnen und nicht eben die tiefe wissenschaftliche Erkenntnis, was jetzt da genau für Abläufe herrschen. Und so kann man auch, indem dass man das übertreibt mit der Wissensvermittlung, am Ende auch das Ehrenamt torpedieren, sich selbst torpedieren, weil keiner von uns hat Interesse, jeden Tag abends dann nochmal 3 Stunden die chemischen Formeln von irgendwelchen Substanzen auswendig zu lernen. Feuerwehr muss immer auch einen hohen Anteil an der Handwerkskunstfeuerwehr haben. Das heißt, Leiter aufstellen, Leiter steigen, Spreizer in die Hand nehmen, Strahlrohr in die Hand nehmen. Und da merken wir natürlich gerade in der Großstadt, dass diese in der Regel kein Problem ist, dass ich es im Kopf habe, sondern so wie der Sportler auch, ich brauche mein Training, ich brauche meine Praxiserfahrung, so dass ich halt wirklich auch um 3 in der Früh noch Schiebleiter aufstellen kann und in das dritte Obergeschoss steigen kann, ohne dass ich in Sauerstoffmangelerscheinung komme. Also das heißt, es muss eine gute Mischung sein und immer der kritische Blick, muss ich es wirklich können oder kann ich es nicht nachlesen an der Einsatzstelle oder habe ich nicht ein Netzwerk in der Feuerwehr, wo ich mir auch mal Rat holen kann und ich drehe mich um und dann bingo, da sitzt einer drin, der studiert Chemie, der kennt sich da bestimmt aus. Also das ist tatsächlich eine große Kunst, die Quadratur des Kreises, das Ehrenamt noch so ja, befreit von großen Brocken an Ausbildung betreiben zu können.
Ja, du hast gerade gesagt, nachts um 3. Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, wann so ein Stadtbrandrat schläft oder wie das aussieht, wenn bei dir der Piepser geht?
Ja, keine Details bitte. Also wie ein Stadtbrandrat schläft? Nein, ein Stadtbrandrat schläft auch, genauso wie hoffentlich ein Leiter der Berufsfeuerwehr schläft und auch gut schläft. Tatsächlich, wir haben vorher vom Vincentinum gesprochen. Also das ist so der klassische Einsatz, zu dem ich auch alarmiert werde. Und wahrscheinlich bin ich der einzige Kommandant einer Freiwilligen Feuerwehr, dann der in solchen Einsatzszenarien nicht an die Einsatzstelle fährt. Denn dort kommt genau das Konzept zu tragen, das wir vorher schon kurz angerissen haben. Berufsfeuerwehr als erster an der Einsatzstelle ergänzt um die ersten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, und dann geht's am Ende um eine logistische Aufgabe, also ein Großschadensereignis. Es wird mehrere Stunden dauern, es sind unterschiedliche Skills vor Ort gefragt, es sind unterschiedliche Fahrzeuge gefragt. Die Freiwillige Feuerwehr München kann auf über 120 Fahrzeuge, Anhänger und Abrollbehälter zurückgreifen. Das heißt, mein erster Weg ist dann nach dem Anziehen in die Leitstelle zum Lagedienstführer, und dort finden erste Absprachen statt, diese logistische Herausforderungen zu strukturieren. Wer wird wann und zu welcher Zeit gebraucht? In dem Moment, wo Berufsfeuerwehreinheiten länger an der Einsatzstelle gebunden ist, übernimmt auch die Freiwillige Feuerwehr die Wachbesetzung der Berufsfeuerwehrwachen, sodass wir dann in einer Größenordnung von 20, 30 Feuerwehrfahrzeugen dann Mannschaft und Gerät durch die Stadt schicken und als allererstes quasi diese koordinierende Aufgabe übernehmen. Und das Ganze geht dann am Ende auch bis zur PSNV. Das heißt, wenn dann nach x Stunden so ein großer Einsatz abgeschlossen ist, finden dezentral die Nachbesprechungen statt. Und dann kann natürlich schon der ein oder andere Fall auch nochmal auftreten, dass eine zusätzliche Nachsorge notwendig ist. Und das ist dann meistens das Ende meines Einsatzes, wenn alle wieder sicher und wohlbehalten zurück im Gerätehaus sind, ihre Nachbesprechung durchgeführt hat, die Versorgung wieder sichergestellt ist, die persönliche Schutzkleidung wieder zum Waschen gebracht wird, wieder neu ausgeteilt wird, dann wird der Einsatz an meiner Stelle beendet. Und der charmante Vorteil ist, ich werde seltenst nass, weil ich immer gut behütet in der Leitstelle meinen Platz habe.
Ja, der Einsatz im Vincentinum war einer der großen der letzten Monate. Wolfgang, du warst selber aktiv in der Führung. Erzähl uns doch mal, wie sowas abläuft für den Chef der Berufsfeuerwehr.
Ja, okay. Also nochmal so als Rahmenparameter. Das ist ein großes Alten- und Pflegeheim, das an Heiligabend, justamente am Nachmittag, dann stark in Brand gerät. Also ein klassischer Vollbrand, also mit den notwendigen Evakuierungen der dort zum Teil bettlägerigen und mobilitäts- und geistig eingeschränkten Menschen. Also schon was mit einer großen Brandausbreitung oder einer raschen, also schon was, wo ein gewisser Druck auf den Einsatzkräften drauf war. Also jetzt keine Alltagsarbeit. Also es war schon ein herausfordernder Einsatz. Für mich persönlich läuft es eigentlich jetzt so ähnlich wie beim Claudius im Anfang ab. Also ich werde informiert ab gewissen Einsatzschwellen, dass da was anläuft, und kann dann für mich bereits entscheiden, gehe ich jetzt gleich schon mit, also lasse ich mich alarmieren, dann kommt tatsächlich zu mir nach Hause mein Einsatzauto. Ich ziehe mich dann mehr oder weniger am Hausflur in die persönliche Schutzausrüstung, und dann geht's los und treffe dann halt am Einsatzort ein, rede mit dem dort erst eingetroffenen Einsatzleiter, und dann ziehen wir das Ganze in die Struktur dann, die halt erforderlich ist. Und in diesem Zusammenhang war das echt spannend, weil ich war gerade noch hier auf der Feuerwache 1, die auch die nächstgelegene ist. Der Oberbürgermeister war nämlich zu Besuch auf irgendeiner Feuerwache, das macht er immer einen Heiligabend. Und ich bin gerade hier zurückgekommen, habe noch was aus dem Büro geholt und bin nach Hause gelaufen. Ich wohne hier 7 Minuten zu Fuß weg, als genau dieser Einsatz gestartet ist. Und als ich daheim war, habe ich dann eben den Anruf des Lagedienstführers, zu dem der Claudius dann ja auch geht, erhalten, dass es jetzt die und die Ausmaße hat. Und dann bin ich halt von zu Hause dann tatsächlich wie jeder freiwillige Feuerwehrmann wiederum gestartet. So läuft so ein Einsatz für mich ab, und kann auch natürlich entscheiden, jetzt, das geht auch nach zum 3 so. Also der ruft an, der Lagedienstführer, die Lagedienstführerin, das ist geteilt. Dann wird der Fall beschrieben, dann sage ich, ja, wie sind die Rückmeldungen, seit wann sind die dort? Und dann kann ich mal sagen, ja, okay, jetzt warte ich erstmal noch, weil ich muss ja auch meinen Einsatzführungskräften die Chance geben, erfolgreiche Einsätze zu bewältigen, ohne dass ihnen der Chef dauernd auf den Socken steht. Und dann sage ich, ja, er soll halt wieder anrufen, wenn er die erste Rückmeldung hat, dann ruft er oder sie dann zurück und dann können wir noch mal entscheiden, wie der Fall jetzt die letzten 10 Minuten sich entwickelt hat und ob das bereits schon wieder im Einkriegen der Schadensgröße ist oder ob das noch weiter aufwächst. Und nachdem entscheide ich dann, ob ich mit vor Ort gehe oder halt weiter die eingeteilten und alarmierten freiwilligen Berufsfeuerwehrkräfte werkeln lasse.
Jetzt war das Vincentinum der Brand einer der großen Einsätze der letzten Zeit und wir haben gehört, dass es unglaublich wichtig ist, da dann auf die Schnelle die Leistungen und die Einsatzkräfte abzurufen. Jetzt hat uns der Wolfgang mal vorhin erzählt, dass das Tagesgeschäft und das Gros der kleinen Einsätze durch die Berufsfeuerwehr weggefahren wird. Claudius, wie kriegst du das in der Freiwilligen Feuerwehr hin, dass obwohl die Einsatzfrequenz reduziert wird durch die Berufsfeuerwehr in ihrem Zweck, dennoch die Freiwillige Feuerwehr zu jeder Tages- und Nachtzeit auf hohem Niveau liefern kann?
Also es wär dramatisch, wenn die Freiwillige Feuerwehr nur zu den großen Einsätzen, die nur alle, Gott sei Dank, ja alle heiligen Zeiten mal zuschlagen, alarmiert werden würde, weil dann fehlt ja komplett die Routine. Das heißt, wir haben hier eine Formel, eine gemeinsame Ausrichtung. Das heißt, eben die Bagatellen, nicht lebensbedrohlichen Einsätze werden rein von der Berufsfeuerwehr bedient. Und im Stadtrandgebiet fährt zu jedem Blaulichteinsatz die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit dazu. Das heißt, wir haben in etwa über alle 22 Standorte hinweg im Jahr 3.500 Einsätze. Wenn Unwetter jahreszeitlich oder in bestimmten Jahren mit dazuschlagen, dann ist das halt entsprechend mehr, weil die gleich sehr viele Einsätze mit sich bringen, solche Unwetterlagen. Aber das ist ungefähr so die Größenordnung. Das heißt, wir haben pro Stadtteil, pro Abteilung dann auch Einsätze, um quasi im Saft zu bleiben. Das ist sehr wichtig, dass man eben nicht nur bei den großen Schadensereignissen dann tätig wird. Und wir wenden an der Stelle auch die gleichen Taktiken an, also verwenden die gleichen Gerätschaften, annähernd die gleichen Fahrzeuge und auch die gleiche Taktik, sodass auch das Zusammenwirken an der Einsatzstelle schon beim kleinen Einsatz auch optimal funktioniert. Die Funktionen sind identisch, die Bezeichnungen, die persönliche Schutzausrüstung ist identisch mit ihren Einsatzgrenzen sodass der kleine Einsatz ein bisschen so die Übung für den großen Einsatz darstellt.
Wolfgang, 100.000 Einsätze jedes Jahr, 3.500 davon unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr. Wie integriert ihr das in eure Einsatzplanung und Einsatzkonzepte, dass bei diesen 3.500 Einsätzen das Hand in Hand geht?
Indem wir uns sehr stark darauf konzentrieren, dass wir gleiche Grundvoraussetzungen haben, sodass wir ein klassisches Einsatzkonzept im Spezialfall ja möglichst gar nicht abrufen müssen, sondern die Freiwillige Feuerwehr, Claudius hat es erwähnt, wird gleich ausgestattet, sodass für vor allem die erst eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr problemlos so arbeiten können, wie quasi die Berufsfeuerwehr auch vorgehen würde. Die eine oder andere Spezialität oder Grenze der Fall, aber die 80% Deckung passt immer, sodass wir hier keinen Unterbruch haben und auch die Aus- und Fortbildungssystematiken mit der Freiwilligen Feuerwehr abgesprochen werden und die dann eben die entsprechenden Anpassungen vornehmen, sodass wir quasi einen kontinuierlich großen Stamm an Einsatzkräften haben, die wir ähnlich verwenden können. Und darüber generieren wir das, dass wir diese Bereitschaft auch bei der Freiwilligen Feuerwehr hochhalten können. Was halt natürlich ein Thema ist, dass vieles halt als Bagatelle eben eine Bagatelle ist und man auch wissen muss, wenn man zu einer Freiwilligen Feuerwehr kommt, dass halt eben nicht das Großfeuer, der große Verkehrsunfall, das Thema der der Laufzeit ist, sondern dass das mal dabei ist, aber sonst eben auch viel kleinere Einsätze sind, die eben jetzt nicht alles von einem fordern oder abrufen, was man sich so an wilden Bildern vorstellt.
Claudius, wenn man uns jetzt zugehört hat, die letzten 30, 40 Minuten, und hat Lust, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden, was muss ich denn mitbringen, um Mitglied einer Feuerwehr zu werden, einer Freiwilligen Feuerwehr?
In der Freiwilligen Feuerwehr in München oder generell?
In München.
In München. Also erstens mal auf die Webseite schauen und ffw-münchen.de haben wir da Informationen zusammengestellt. Erst einmal ist wichtig, zu welcher Abteilung gehöre ich. Wir sind gebietsmäßig in Abteilungen sortiert. Das heißt, jeder Quadratmeter in München ist einer Feuerwehrabteilung zugeordnet. Das heißt, Adresse eingeben und dann kommt man Ende an seinen Ansprechpartner. Das ist meistens der Abteilungskommandant, Kommandantin der zuständigen Abteilung. Dort meldet man sich und fragt nach, ob man sich die Freiwillige Feuerwehr einfach mal anschauen kann. Und da gibt es zwei große Brocken. Das eine ist, macht einen die Feuerwehrarbeit Spaß? Also kann ich sie auch leisten? Ich habe vorher mal was von Handwerkskunst gesagt. Also kann ich es auch handwerklich leisten, den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Feuerwehr. Und das andere ist, passen die Kameradinnen und Kameraden in meiner Abteilung auch zu mir? Also auch dieses Teamplay, das am Ende ein sehr wichtiger Bestandteil der Feuerwehrarbeit ist, das muss einfach passen. Also habe ich ein gutes Gefühl in dieser Abteilung, sind das tolle Leute. Ich kann natürlich sagen, es sind nur tolle Leute, klar. Aber es muss einfach die Chemie passen. Und wenn das beides passt, dann kommt man zusammen, es findet eine formelle Aufnahme statt in die Freiwillige Feuerwehr München. Ab dann ist es Pflicht, was aber nicht heißt, dass dann der Karriereweg in der Freiwilligen Feuerwehr München nicht auch dann Spaß machen darf. Gleiches gilt für die Jugend. Und was als zusätzlichen Pfad noch vorhanden ist, ist bei Einschränkungen, also körperliche Einschränkungen, aber auch wenn ich gar nicht so viel Zeit für den normalen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr aufwenden kann, dass ich auch in Sondereinheiten noch Platz finde. Da gibt es auch auf der vorher genannten Internetseite Informationen dazu, wie ich dann auch mich beteiligen kann und mich engagieren kann, wenn es halt nicht für den normalen Feuerwehrdienst reicht.
Und wenn ich jetzt für mich entdecke, dass ich in die Berufsfeuerwehr eintreten möchte, ist der Weg genauso einfach?
Jein. Also erstens mal, Webseiten helfen immer. Aber wir haben mittlerweile einen Satz differenziertere Möglichkeiten. Also was ist das Komplizierte? Nach wie vor ist man als Teil der Hoheitsverwaltung Beamter und Beamtin oder soll das werden? Und das setzt natürlich schon relativ komplizierte Auswahlverfahren voraus. Und das ist, wenn ich also einen tauglichen Beruf habe, also einen sogenannten feuerwehrtauglichen Beruf, der Claudius hat es erwähnt, da wünschen wir uns natürlich verstärkt irgendwelche Menschen, die mit der Hand was gearbeitet haben, also Handwerker, Industrie, Facharbeiter, sowas wäre so ganz klassisch. Dann kann ich, nachdem ich das geworden bin und dann irgendwann mal festgestellt habe, also doch keine Lust mehr an Autos in einer Vertragswerkstatt rumzuschrauben und das andere wäre abwechslungsreicher, dann kann ich mich da zweimal im halben Jahr bewerben, muss ein Auswahlverfahren durchlaufen. Das hat eine körperliche Auswahlkomponente, also ich muss einen Sporttest bestehen und ich muss auch ein paar theoretische Fragen bestehen. Schätzfragen zum Beispiel, wenn das Fass so und so groß ist, wie viele Liter haben da drin Platz? Muss ein paar Allgemeinbildungsfragen beantworten. Und dann geht's leider so aus, dass man in eine Rangliste gesetzt wird und dann nehmen wir halt diejenigen, die wir brauchen. Wir brauchen im Jahr rund doch immer noch 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es ist eine große Zahl. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir ganz gerne oder dass ganz gerne schon sehr junge Leute zu uns möchten, gleich nach der Schule. Das schließt ja das gerade beschriebene Modell aus, sodass wir mittlerweile im Kern ja 3 Ausbildungsgänge aufgelegt haben, wo man also nach der Schule sich schon bewerben kann, wo die Auswahlkriterien auch körperlich natürlich nicht so hoch gesteckt werden. Das eine sind Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Also wenn mich das fasziniert am Menschen selber im Notfall, medizinisches Handwerk, medizinische Basisarbeit für Notfälle zu leisten, dann kann ich sowas lernen, 3 Jahre lang, und kann hinterher zur Berufsfeuerwehr gehen, entweder noch tatsächlich nur als Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter auf dem Notarztwagen, ohne dass ich mich jetzt unbedingt mit der Feuerwehr beschäftigen will, weitergehend, obwohl ich bei der Feuerwehr arbeite. Aber ich habe natürlich Verschnittpunkte, aber ich will nicht klassisch noch Feuerwehrangehöriger lernen und mit dem Helm am Feuer sein. Das kann ich dadurch vermeiden. Wir werden jetzt zum 1.9. beginnen mit dem ersten Ausbildungsjahr für Leitstellendisponentinnen und Disponenten. Auch ein ganz spannender Bereich für Menschen, die gern so ein bisschen mehr Management und mit dieser EDV-Affinität arbeiten, die aber sagen, aber so handwerklich und draußen und dann im Winter kalt, im Sommer heiß und dieses Feuer, also das ist mir ungemütlich, aber trotzdem finde ich es cool, da in so einem System mitzuwirken. Dann können die das lernen und ab nächstem Jahr machen wir für diejenigen, die es tatsächlich so wie gerade beschrieben gerne wollen und gleich nach der Schule gibt es dann auch so einen feuerwehrhandwerklichen Assistenten, den wir dann ausbilden. Und das sind im Kern ja die 3, 4 großen Wege, wie man zu uns gelangen kann. Und sage ich mal, der Bedarf ist durchaus gegeben. Also wir brauchen, wie gesagt, im Jahr rund 60 solcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir brauchen, um die natürliche Fluktuation, sprich Pensionierungen, abzuleisten.
Gut, dann danke ich euch schon mal herzlich. Wir haben jetzt, ich denke, ein sehr lebendiges und vielschichtiges Bild davon bekommen, wie eine Millionenstadt München ihren Bedarf an Feuerwehrkräften deckt. Immerhin zusammen 3.500 Menschen, die sich in München in Alarme stürzen und mit Blaulicht in Einsätze fahren, wenn es brennt oder wenn es mal irgendwo klemmt. Zum Abschluss würde ich gern von euch wissen, was sind denn die Themen der Zukunft, auf die wir uns einstellen müssen. Diese 3.500 Menschen in München, welche Herausforderungen werden die wohl zukünftig begegnen müssen und sich jetzt auf den Weg dahin machen?
Also aus meiner Sicht muss es uns ein bisschen gelingen, aus einer Kompliziertheit, und Neudeutsch sagt man oft komplex, aber eigentlich ist es nur kompliziert, aus einer Kompliziertheitsspirale, die wir uns selber auferlegen, rauszukommen. Sprich, wir selber haben sowohl technisch wie von den Dingen, die zu beherrschen sind, die Messlatte in den deutschen Feuerwehren die letzten Jahre permanent nach oben getrieben. Und damit einen Qualitätsstandard begründet, der als nicht mehr hinterfragbar gilt. Wenn ich jetzt aber über die nächsten Jahre sagen will, ich will mehr Leute halten, ich will Leute einbinden, dann muss man auch mal die höfliche Frage wieder stellen, brauche ich denn das, was wir die letzten Jahrzehnte alles entwickelt haben, auch an Gerätschaften, diese unterschiedlichen, teuren und Gerätschaften für ein Optimum unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen, brauche ich denn das wirklich noch? Funktioniert Feuerwehr nicht tatsächlich nach der alttradierten Methode 80-20, also nach diesem berühmten Pareto-Prinzip? Und ich glaube schon, dass es uns gelingen muss, diese ewig kreisende Spirale unter dem Stichwort Qualität, und Qualität ist sich selbst genug, mal wieder ein bisschen einzufangen, dass wir die Menschen am Ball halten können, sie noch vernünftig in diese Situationen unter Stress schicken können, aber auch die Technik, die ja eine immense Geldsumme kostet, auch wieder auf ein Maß zu reduzieren, wo man sagen kann, oder zu begrenzen, nicht zu reduzieren, also Technik nicht begrenzen im technischen Sinne, aber die Anzahl oder die Dinge zu reduzieren, sodass man sagen kann, ja, mit dem Gerät komme ich halt in 90% der Fälle zurecht und für die restlichen 10 kaufe ich mir nicht nochmal welche, die so viel gekostet haben wie die anderen. Also ich glaube schon, dass das ein Thema wird, finanztechnisch, auch ausbildungstechnisch. Wenn man jetzt das Thema Zivilschutz mal wieder reinnimmt, dann muss es uns doch gelingen, die Sachen wieder ein bisschen überschaubarer zu machen und nicht noch differenzierter und hochleistungsfähiger, weil diese Hochleistung ist immenser Aufwand, sowohl für die Menschen als auch geldtechnisch. Und Am Ende bestimmt bisher die Feuerwehr die Qualität selbst. Und wenn ich meine Leute frage, ja, sag mal, hast du zu Hause eine Miele-Waschmaschine aus der Business-Serie? Dann schaut er mich an und sagt, nee, natürlich nicht, ist doch viel zu teuer. Und außerdem wasche ich nur, keine Ahnung, lebe allein, wasche nur einmal in der Woche zwei Waschgänge. Da brauche ich keine Dinger, keine Maschine, die mir am Tag 8 Waschmaschinengänge macht und dann 10 Jahre hält. Dann sage ich, ja, und warum brauchst du es hier? Ja, also diese Diskussion, glaube ich, wird, ist natürlich auch ein gesellschaftliches Gesamtthema, aber diese Diskussion, der sollten wir uns bewusst werden, dass wir in so einer Entwicklungsspirale drin sind, dass wir uns irgendwann am Schluss selber ins Knie schießen, weil wir das, was wir wollen, eigentlich nicht mehr leisten können. Das ist bei einer Berufsfeuerwehr natürlich deutlich, aber wahrscheinlich viel krasser ist es natürlich noch bei einer freiwilligen Feuerwehr. Dann habe ich nämlich Menschen, die können alles und beschäftigen sich nur mit der Feuerwehr, weil es ein Hobby ist vielleicht für die oder auch innerhalb des Hauses, die sich halt sehr stark engagieren hier bei der Berufsfeuerwehr. Und ich habe Menschen, die können den Anschluss kaum mehr halten, um auf einem gesetzten Qualitätsniveau, das wir uns selber setzen, mithalten zu können. Ich finde schon, dass das eine beachtenswerte Größe ist, auf die wir uns gesamt Feuerwehr Deutschland mal wieder kaprizieren sollten.
Ich kann vielleicht in eine ähnliche Kerbe reinschlagen. Ich habe vorher berichtet davon mit diesen 8 Jahren. Es ist schon erkennbar, dass im Vergleich zu früher in der guten alten Zeit, ich bin mit 16 oder mit 12 oder mit 14 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und bis 65 bin ich dann im Dienst geblieben, habe mich schön ausbilden lassen, habe mich engagiert und tatsächlich mich 40, 50 Jahre lang gebunden an dieses Hobby, dass dieses Modell ein ja fast schon ausgestorbenes Modell darstellt. Haben wir schon noch, aber ist tatsächlich die Seltenheit. Trotzdem merken wir auch in der Großstadt eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Marienplatz fahren würden und würden sagen, hey, willst du bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen, würden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute sagen, ja, toll, ich würde es mal gerne ausprobieren. Aber am Ende bleibe ich vielleicht ein Jahr oder zwei. Jetzt bilden wir Feuerwehrmänner und Frauen, wenn die frisch starten, brauchen wir ehrenamtlich etwa 3 Jahre mit der Ausbildung, da sind wir schnell. Und wenn ich aber nur ein Jahr Zeit habe, ja, also ich komme aus diesem Kreislauf nicht raus. Das heißt, das wird uns sehr stark beschäftigen, dass ich das nicht mehr lebenslang mache, sondern gerade in bestimmten Phasen, wenn ich einfach Lust habe, mich zu engagieren, dass ich dann den Hobby nachgehe und dann auch wieder mal was anderes mache. Und diese Flexibilität müssen wir bieten und gleichzeitig natürlich Anreize setzen, dass wenn jemand in München bleiben will und nicht wegziehen will, dass wir zum Beispiel mit Thema städtischen Wohnungsvergaben oder auch Unterstützungsleistung bei der Kinderbetreuung, dass wir dann Ehrenamtliche in der Stadt halten können, die vielleicht eher sich wieder Richtung ja, Stadt-Umland-Gebiet umziehen wollen, weil es einfach in der Stadt Mietpreis etc. sehr, sehr teuer ist. Also das Thema Fluktuation und Schnelligkeit wird uns sicherlich die nächsten Jahre deutlich beschäftigen.
Ja, vielen Dank. Das war sie, die erste Folge des Podcasts Brennpunkt Gefahrenabwehr mit Claudius Blank und Wolfgang Schäuble. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir konnten so ein paar Gedanken teilen, die Sie mitnehmen können aus dieser Folge. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Feuerwehr, Rettungsdienst, Krisenmanagement und Katastrophenschutz.